Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder eben auch gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit Sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute freue ich mich total und sehr, dass ich Stefan Siedler erneut für einen tollen Austausch gewinnen könnte. Denn Stefan hat etwas zu sagen mit über 7000 selbstgeführten Bewerbungsgesprächen. Und ich denke, die sind mittlerweile noch wesentlich höher als Headhunter. Geht es gar nicht anders, als das Wissen zu haben, wie Kandidatinnen und Unternehmen ticken. Man kann mit Recht behaupten, dass er der erfolgreichste Headhunter im Dachraum ist. Mit uns beiden treffen zwei Vorgehensweisen aufeinander, die sich toll ergänzen und die Ihnen, liebe ZuhörerInnen, ein rundes Bild geben. Aber jetzt natürlich erstmal zum Stefan. Herzlich willkommen und ja, sag doch am besten bitte kurz selber ein paar Worte zu dir.
Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung, Martina. Freut mich, dass ich da sein kann. Du hast schon gesagt, mein Name ist Stefan Siedler. Ich bin Headhunter, mache das seit über 15 Jahren. Das ist schon eine Weile. Habe eben sehr, sehr viele Bewerbungsgespräche dadurch selbst auch geführt mit Kandidaten, die alle im Bereich Vertrieb. Das heißt, das ist mein Steckenpferd. Da sind eben die 7000 Interviews her. Das heißt, da gibt es, glaube ich, ja, wenige Dinge, die ich nicht schon gehört oder gesehen habe. Genau. Und das ist halt die Erfahrung, auf der man sehr gut aufbauen kann. Und macht das mittlerweile sehr stark im digitalen Umfeld auch, weil sich einfach die Welt in diese Richtung entwickelt hat. Und das passt natürlich super zu unserem Thema heute, weil du ja auch meintest, stark über das Thema künstliche Intelligenz, digitale Tools in Auswahlverfahren auch sprechen zu wollen. Mhm. Und da freue ich mich drauf, meinen Input oder meine Erfahrung einfach auch weitergeben zu können.
Ja, das ist auch super wichtig, glaube ich, für alle, denn das ist ja irgendwie manchmal auch irgendwie noch so ein Mysterium und man kann es nicht richtig einschätzen. Und deshalb ist natürlich toll, wenn du so deine Erfahrung weitergibst. Ja, wir haben heute zwei Themen. Da schauen wir mal, wie intensiv wir dort einsteigen werden. Eben einmal digitale Tools im Bewerbungsprozess und natürlich auch Alter als Ressource. So, in den letzten Jahren haben digitale Tools wie KI-basierte Systeme den Bewerbungsmarkt grundlegend verändert. Aber viele können das einfach nicht einschätzen. Und welche positiven und negativen Auswirkungen hast du als Headhunter auf die Bewerbererfahrung und den Auswahlprozess beobachtet? Konntest du das überhaupt beobachten?
Also das Thema KI ist natürlich jetzt seit 1,5 Jahren in aller Munde. Mhm. Wobei man sagen muss, KI-basierte Tools oder auch Automatisierungstools gab es früher auch schon und die wurde halt nicht so ein Hype gemacht. Also, dass einfach auch sich Dinge verändert haben, Auswahlprozesse verändert haben, Auswahlprozesse digitaler geworden sind und somit beide Seiten, also man muss ja immer beide Seiten sehen, die Unternehmensseite oder die Seite, so quasi, die einen Mitarbeiter sucht und eben die zweite Seite, die dazugehört, die Bewerberseite, also die Person, die den Job wechselt. Da haben sich natürlich beide Seiten auch darauf eingestellt in den letzten Jahren. Das ist auch wichtig so. Also was ich auch schon vor dem Hype um KI halt sehr stark wahrgenommen habe, ist, dass es sehr viel stärker für beide Seiten darum geht, einfach auch effizienter zu arbeiten. Mhm. Und da können natürlich entsprechende Tools unterstützen. Und das nehmen wir stark wahr. Dass aber jetzt so quasi eine KI beginnt, sozusagen den kompletten Auswahlprozess zu machen, die Angst kann ich gleich nehmen. Also das nehme ich so nicht wahr bei unseren Kunden. Und ich habe über 1000 Positionen besetzt in den letzten 15 Jahren. Das heißt, da auch viele Entwicklungen, viele Trends miterlebt, viele gute Trends auch miterlebt und aber auch viele Dinge erlebt, um die vorher viel ein großer Hype gemacht worden ist, die so nicht stattgefunden haben. Und das ist, glaube ich, auch beim Thema KI so. Also ich glaube nicht daran, dass es darauf rauslaufen wird, dass irgendwann ein Roboter ein Auswahlverfahren macht, noch dazu vor dem Hintergrund, weil nämlich dann auch ein Roboter derjenige sein wird, der die Bewerbung schreibt und dann wählen sich die beiden Roboter selber aus.
Ja, genau.
Also das wird nicht passieren. Das ist übrigens ein Thema, das auf den Unis oder auf den Schulen auch ein bisschen ist. Okay, die Schüler verwenden KI für die Aufgaben und die Lehrer verwenden KI für das Auswerten der Aufgaben und eigentlich beurteilt dann die eine KI die andere KI. Und das macht natürlich einfach keinen Sinn.
Genau.
Das heißt, was sich ändern wird, ist, die Fragestellungen, die man adressieren muss auf beiden Seiten, so wie eben auch im Bildungswesen. Vielleicht muss man andere Testverfahren einsetzen, wenn ich jetzt bei der Analogie des Bildungsverfahrens bin, jetzt einen reinen Wissenstest zu machen, ja, der macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil den füllen die Schüler oder der Student mit der KI aus und die KI wertet es aus. Man braucht vielleicht andere Testverfahren, auch in der Schule, interdisziplinäre Themen oder Ähnliches. Und genauso sehe ich es bei Auswahlprozessen. Also das ist auch meine Empfehlung, sowohl für die Unternehmensseite, wenn die mich fragen, okay, wie macht man denn am besten eine Auswahl und auf was soll man achten? Und andersrum, glaube ich, ist das auch etwas, was für den Bewerber ein wichtiges Thema ist, nämlich zu sagen, okay, wie kann ich mich innerhalb meiner Bewerbungsstrategie oder meiner Vorgehensweise auch von KI abgrenzen, so quasi die Tools für sich selber zu nutzen, aber dann halt auch in einem Auswahlprozess klar machen, okay, ich liefere dir hier Dinge, wo klar ist, die kommen von mir und nicht von einer KI. Also da ein ganz konkretes, kurzes Beispiel, dann höre ich auch schon wieder auf, damit ich nicht in den Monolog verfalle. Es gab eine Zeit, wo Personaler sehr viel Wert auf Anschreiben gelegt haben, weil sie gesagt haben, ja, das sehe ich, ob jemand sich mit mir auseinandergesetzt hat, wie gut er recherchiert hat, wie wichtig es der Person ist, bei mir im Unternehmen zu arbeiten, und die großen Firmen konnten sich das erlauben. Ob das ein VW oder Nestle oder eine Deutsche Bank oder jetzt halt Microsoft oder Google waren, die gesagt haben, wir kriegen eh viel zu viele Bewerbungen, wir bauen da möglichst viele Hürden ein, dass nur mehr die Leute beim Bewerbungsprozess durchkommen, die es wirklich wollen und wirklich gut sind. Wo man sagen muss, das macht halt jetzt einfach keinen Sinn mehr, weil ein ganz tolles Anschreiben kann der ChatGPT oder eine andere KI schreiben, ein anderes Large Language Modell. Und das Recherchieren macht sie dir genauso. Das heißt, das ist nicht mehr der Proof of Concept, ob jemand da wirklich, also damit hast du eigentlich nur gelernt, ob sich jemand ein bisschen mit ChatGPT auskennt. Kann auch interessant sein als Erkenntnis. Aber ist halt was anderes. Und das meine ich damit, dass man vielleicht auf andere Dinge achten muss und beide Seiten sich darauf einstellen werden.
Ja, ich denke auch, also es gibt, du hast ja jetzt viele Dinge angesprochen, ne? Also das, was man auf jeden Fall wahrnehmen muss, ist, dass man den Lebenslauf nicht mehr mit so viel Designgedöns verbindet, was ja mal sehr in war, sondern dass man ihn im Grunde wieder sehr pure aufstellt. Mit der klaren Struktur, mit den klaren Überschriften, Inhalten, das, was die KI erwartet, sodass da der Lebenslauf zum Beispiel ganz einfach durchkommt. So, und das ist gut gemacht. Du hast den Aufbau, du kannst das dann gut umsetzen, und das ist auch das, wie ich ja mit meinen Kundinnen arbeite. Das ist das eine, das geht. Und im Grunde ist es wieder schöner, weil es wieder reduzierter ist als dieses Schnick-Schnack-Gedöns, was man ja mal so eine Zeit hatte. Und dann hast du die Anschreiben angesprochen. Die Anschreiben, das ist ja so ein ganz besonderes Thema. Da kannst du ja mit 10 Leuten sprechen, kriegst 20 Meinungen. Also das ist ja ganz furchtbar. Aber da gibt es ja eine super Entwicklung seit vielen Jahren, oder ja, doch seit vielen Jahren kann man eigentlich sagen. Henkel war da so Vorreiter, die ja zurückgegangen sind von Anschreiben, die keine Anschreiben mehr möchten. Das sind die Konzerne, viele. Dann gibt's immer noch Mittelständler, die das irgendwie ganz cool finden. Genau deine Argumentation, die du vorhin gebracht hast. Ich möchte ja gerne wissen, warum jemand bei mir arbeitet. Aber das ist ja alles immer irgendwie gerade gebrochen, zusammengeschustert, und im Grunde hat das ja nichts mit der Person zu tun, ob sie hinterher gut arbeiten wird und ins Team passt. Also man muss sich immer noch persönlich kennenlernen. So sehe ich das ja auch. Und deshalb ist es ja so, dass ich, also es wird ja noch erwartet, ne? Das kannst du ja nicht vom Tisch wischen. Es gibt immer noch Unternehmen, die das erwarten, und dann musst du dem folgen, wenn du in dem Prozess bist. Also so ist es halt so. Und deshalb habe ich zum Beispiel eigene GPTs entwickelt, sodass meine Kundinnen viel schneller da durchgehen. Die haben diese, ich sag mal, Dokumente. Die sind immer selber überrascht, wie toll die sind. Und dann können sie die verschicken, Punkt. Dann ist das so, weil dann hast du diesen ersten Schritt gemacht. Aber das, was du sagst, das nehme ich auch wahr. Letztendlich geht es um den persönlichen Austausch, geht nichts drumherum. So, der muss bleiben. Und da muss man sich drauf vorbereiten. Das ist das. Also die KI zu nutzen, um sich selber zu stärken und den Prozess gestalten zu können. Und dann muss man ja trotzdem selber überzeugen mit dem eigenen Wissen. Und das wollte ich nochmal dazu sagen, damit das auch da nochmal so ein bisschen klarer wird. Wir hatten ja ein paar Fragen vorbereitet. Ich gucke mal eben auf die nächste. Automatisierte Auswahlverfahren Ja, die wirken ja oft sehr unpersönlich, ganz klar, sie sind automatisiert. Und hast du so eine Anregung, wie man das, wie man trotz dieser Automatisierung sicherstellen kann, dass die menschliche Komponente nicht verloren geht? Also kommst du damit überhaupt in Berührung? Ich meine, als Headhunter gehst du ja sowieso ganz anders vor.
Genau, als Headhunter ist meine Aufgabe ja die Nadel im Heuhaufen zu finden. Also sprich,
genau.
Die Kunden, die zu mir kommen, haben eine Position zu besetzen, wo sie im Regelfall selbst schon sehr lange versucht haben, die Position zu besetzen. Das hat dann nicht geklappt, weil man einfach sehr viele Anforderungen hat und es einfach in dem Markt vielleicht nur 20 Leute in ganz Deutschland gibt, die diese Anforderungen überhaupt mitbringen.
Ja.
Und die Kunst ist es eben, so quasi diese dann zu identifizieren und auf einen Jobwechsel anzusprechen und dann vielleicht ein, zwei zu finden, die dann auch wirklich offen sind für den Wechsel. Das heißt, die Thematik, zu viele Bewerber zu haben und die deswegen durch ein möglichst ausgeklügeltes Auswahlverfahren durchzufiltern, die habe ich seltener. Also bei mir ist es eher die Kunst, okay, wie findet man da die Leute? Da kann ich sonst auch gerne ein bisschen was dazu erzählen,
Gerne.
Wie sich Headhunting natürlich auch verändert hat in den letzten
Klar.
15 Jahren oder auch letzten 50, 100 Jahren, weil Headhunting gibt es ja schon sehr viel länger als das, was man jetzt so wahrnimmt.
Genau, das ist ja wichtig für meine Zielgruppe auch, Führungskräfte 50+, also den, weil die arbeiten natürlich auch, werden von Headhuntern angesprochen und was, womit sie da rechnen müssen und worauf sie eingehen können, das ist ja wichtig.
Mhm. Ja, also ich denke, dass das wirklich wichtig ist, authentisch zu sein, auch wenn es automatisierte Prozesse sind. Ja, und eben nicht zu versuchen, jetzt möglichst die Antwort zu geben, von der man glaubt, dass das System auf der anderen Seite hören will. Und trotzdem glaube ich auch, also auch wenn das jetzt vielleicht den Eindruck macht, dass ich da sehr stark auf Individualität spreche, ich bin ein sehr großer Befürworter von digitalen Tools. Ja? Also es ist nicht so, dass ich sage, das ist alles Humbug. Ich glaube nur, dass man sich gut damit auseinandersetzen muss, auf beiden Seiten wieder, Unternehmensseite als auch auf Bewerberseite, um zu wissen, wo macht Sinn einzusetzen und wo sind vielleicht auch die Tücken darin. Eben, ich glaube auch, wie du sagst, natürlich braucht man immer noch ein Anschreiben, auch wenn die Bedeutung meiner Meinung nach total verloren gegangen ist. Und deswegen
genau.
Da sich eines Tools zu bedienen, dass man dafür einfach weniger Zeit braucht, das ist clever, das ist smart, das ist die Idee von Digitalisierung, Dinge einfacher zu machen, an der Stelle, wo es Sinn macht. Und dazu ist halt einfach aus meiner Sicht auch wichtig, wenn man digitale Tools einsetzt, auch da wieder auf beiden Seiten, zu verstehen, wie arbeiten die eigentlich, um auch einschätzen zu können, wie gut ist das Ergebnis, das ich bekomme. Ja, das ist bei ChatGPT auch ein Thema, klar, das ist ein Large Language Modell, das ist eigentlich ja nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, so quasi, was ist der nächste Buchstabe, der irgendwo kommen müsste, wenn ich mir die ganzen Daten aus dem Internet zusammenziehe und auf eine Frage eine Antwort haben will. Und das funktioniert wunderbar, wenn die Informationen im Internet alle eindeutig sind, und das funktioniert irrsinnig schlecht, wenn es unterschiedliche Informationen gibt. Das ist ja das, was man dann als Halluzinieren bezeichnet bei der KI, dass auf einmal Antworten rauskommen, die schlichtweg falsch sind. Und das muss man halt wissen, dass nur weil ChatGPT etwas ausspuckt oder Plexity AI oder welches Tool man auch immer nutzt, dass man einfach auch die Ergebnisse, die da rauskommen, nochmals überprüft. Ja. Und das ist auch etwas, wo ich sage, auf das würde ich versuchen, Wert zu legen im Umgang auch mit automatisierten Auswahlprozessen oder wenn ich selbst Tools in Verwendung habe, darauf zu achten, selber nochmal eine logische Prüfung zu machen. Macht das Sinn, was da kommt? Also wir zum Beispiel, also weil du auch in der Vorbereitung von unserem Gespräch gefragt hast, hey, was kennst du denn für Tools, was nutzt ihr für Tools oder ähnliches? Ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben eine Sache, die super simpel ist. Ist ein Rekorder von Gesprächen. Also wir könnten jetzt unser Gespräch hier, das wir als Videokonferenz machen, ich könnte das damit aufnehmen. Eine KI würde mir eine Zusammenfassung aus diesem Gespräch machen. Super, super Sache. Total hilfreich. Man kann sich viel mehr aufs Gespräch konzentrieren, weil ich selbst nicht alles mittippen muss. Ich meine, wie gesagt, ich mache das seit 15 Jahren. Ich tippe extrem schnell. Ich habe auch kein Problem damit, während dem Sprechen zu tippen und so. Aber trotzdem ist es natürlich einfacher, wenn ich nicht selber mittippen muss.
Ja.
Jetzt habe ich gestern ein Briefing gemacht mit einem Kunden. Da geht es um eine sehr, sehr hochwertige Sales-Rolle im Softwarevertrieb. Keine Führungsposition. Gibt ein paar Kriterien, die da sehr, sehr, sehr kritisch sind. Die Person kann 80, 100.000 Euro verdienen, je nach Hintergrund. Und wenn es so quasi ganz, ganz außergewöhnlicher Kandidat ist, können wir eventuell auf 120 gehen. So, in der Zusammenfassung von unserem Gespräch steht jetzt, der Gehaltsrahmen liegt bei 100 bis 120.000 Euro. Weil natürlich die KI diese Wortfetzen aufgegriffen hat. Wir relativ lange auch über dieses Gehaltsthema gesprochen haben, aber was er da letztlich geschrieben hat, ist jetzt nicht grundlegend falsch, aber es ist halt auch nicht komplett richtig. Weil eigentlich muss man sagen, nee, der Gehaltsrahmen ist 80 bis 100.000 Euro und notfalls können wir auf die 120 gehen. Und das meine ich mit, man muss halt die Tools verstehen und wissen, was da passiert und halt nachher nochmal eine logische Prüfung machen. Es war jetzt für mich natürlich ganz wenig Aufwand. Ich habe mir das nochmal durchgelesen, was die Zusammenfassung war, habe die zwei, drei Sachen, die aus meiner Sicht halt nicht treffsicher genug abgebildet waren, ausgebessert und dann ist das super. Ja? Nur
absolut.
Blind vertrauen darf man nicht drauf. Und dazu muss ich das Thema eben verstehen. Es gibt ja ChatGPT und Large Language Modelle sind ja nur eine Art von KI. Das heißt, dass man halt wirklich auch immer überlegt, okay, worauf basiert dieses Tool und was sind deswegen die Dinge, wo ich es vielleicht auch kritisch hinterfragen muss, bei dem Ergebnis, das rauskommt.
Also ich kenne das auch. Ich mache das in manchen Zusammenhängen mache ich das auch. Lass mir das dann wiedergeben, darstellen, eine Zusammenfassung machen. Aber nur dadurch, dass ich ja weiß, was wir besprochen haben, kann ich dann eben auch beurteilen, ist das Ergebnis so oder muss ich es anpassen? Und was ja noch dazu kommt, also es geht ja wieder ums Prompting. Also wie stellst du die Fragen? Wie kannst du wirklich das weitergeben, um ein richtig gutes Ergebnis zu bekommen? Und das wird einfach eine Fähigkeit sein, eine Kompetenz sein, die in absehbarer Zeit gefragt werden sein wird. Ich glaube, das war jetzt kein korrektes Deutsch, aber ich glaube, alle verstehen mich. Und dem muss man sich einfach stellen. Dass man sich damit beschäftigen muss und das auch anwenden können muss. Ja, genau. Also ich sehe das auch so und mache da ja auch vieles, was ich auch anbiete und was auch Spaß macht. Also mir macht es ja mega Spaß.
Genau, ist eine nette Spielerei. Also man kann sich mit dem Computer halt unterhalten, wie wenn es ein Kollege wäre.
Ja, genau.
Und man muss halt, so wie im richtigen Leben, die richtigen Fragen stellen. Und das
genau.
Ist eben, gerade wenn wir jetzt von ChatGPT und Co. sprechen, das Thema Prompting. Was ich da auch als Tipp gebe, ist, bei Themen halt auch einfach verschiedene Tools zu befragen, weil eben jetzt mein Beispiel von der Zusammenfassung, von dem Briefing mit dem Kunden, klar, da kann ich selber überprüfen, ist die Antwort richtig oder falsch, weil ich in dem Gespräch war. Bei Themen, wo ich halt neu recherchiere, weil es natürlich zu Recherchezwecken auch viel verwendet wird, auch wir verwenden es natürlich viel zu Recherchezwecken, wenn wir sagen, okay, wo findet man Firmen, wo es gute Kandidaten gibt oder eine Zielfirmenliste erstellen in der Branche, wenn wir sagen, okay, wir haben eine Position zu besetzen im E-Commerce, sagen wir, wer sind die wichtigsten Player in der und der Nische und ich die Antwort eben nicht kenne und sie somit nicht selber überprüfen kann, einfach auch herzugehen und zu sagen, okay, ich füttere zwei verschiedene Keys mit der gleichen Frage. Und schau, ob das gleiche Ergebnis rauskommt. Wenn ja, ist das schon mal ein Indiz dafür, dass es wahrscheinlich treffsicher ist. Und wenn unterschiedliche Dinge rauskommen, dann muss man vielleicht nochmal nachfragen. Und das ist, wie gesagt, dieses Auseinandersetzen mit den Tools ist, glaube ich, das wirklich, wirklich Entscheidende.
Ja, genau.
Das ist halt auch ein Thema, das meiner Meinung nach altersunabhängig ist. Ja? Das heißt,
ja, absolut, genau.
Du wirst als derjenige Kandidat gewinnen, wenn du bereit bist, dich auf solche Themen einzulassen. Das hat aber eher was mit dem geistigen Alter zu tun und weniger mit dem physischen.
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht, weil trotzdem ist es wichtig, gerade für Führungskräfte über 50, sich dem zu stellen, ganz offen zu sagen, habe ich da noch bestimmte Hürden, die ich nehmen muss und kann ich mich darauf einlassen? Denn das wird schon, denke ich, auch in den Vorstellungsgesprächen immer weiter auch abgefragt werden und auch gefragt werden, wie man das macht, wie man damit umgeht. Das ist schon eine Offenheit, die da, glaube ich, erwartet wird. Und da sind wir, jetzt haben wir auch die Schleife gezogen zum Thema Alter als Ressource. Und viele Unternehmen fokussieren sich ja bei der Mitarbeitersuche auf junge Talente. Wie siehst du die Bedeutung, die Erfahrung älterer Führungskräfte und welche Vorteile bringen sie deiner Meinung nach mit, die du vielleicht auch selber immer wieder dann in den Kundenkontakten nennst?
Der Arbeitsmarkt ist ja ein Markt, wie es das Wort schon sagt. Und ein Markt definiert sich über Angebot und Nachfrage. So. Das heißt, Wenn wir eine Situation haben, wo viele Firmen sagen, ich möchte nur junge Personen einstellen, unabhängig davon, ob das jetzt mit einem AGG in Ordnung ist oder nicht, aber wenn das passiert, dann haben wir einfach auch den Effekt, neben der demografischen Entwicklung, dass es immer weniger junge Leute gibt, dass um diese wenigen jungen Leute sich viel mehr Firmen bemühen. Und das wird in dem Markt dazu führen, dass die Preise für diese knappe Ressource nach oben gehen. Einerseits, dass die Personen höhere Gehälter aufrufen können oder aber auch, dass es einfach viel schwieriger wird, so jemanden für sich zu gewinnen.
Mhm.
Das heißt, die Kosten für die Einstellung sind einfach höher, wenn ich versuche, zwingend eine junge Person einzustellen. Und das ist halt die Frage, ob ich mich als Unternehmen auf dieses Spiel einlassen möchte oder kann. Deswegen empfehle ich Kunden zu hinterfragen, wenn sie sagen, okay, wir brauchen jemanden, der jung ist. Warum? Oder was ist eigentlich das Merkmal, das ich abbilden möchte durch das Thema jung? Weil wenn ich das hinterfrage, geht es meistens nicht wirklich um das Alter, sondern es geht um bestimmte Attribute, die man tendenziell einem Alter zuschreibt oder in dem Fall einer jüngeren Person zuschreibt. Wie man sagt, die ist wahrscheinlich offener zum Beispiel eben für KI-Tools. Ja?
Ja.
Oder ist schneller in der Lage, sich auf neue Situationen einzustellen. Oder ist günstiger. Das ist aber zum Beispiel schon ein Punkt, wo ich sage, dreht sich drum. Nehme ich so nicht wahr, wenn ich... Aber das heißt wirklich zu hinterfragen, okay, was ist denn genau genommen das Attribut, das ich versuche, durch den Faktor Alter abzubilden? Und dann zu hinterfragen, okay, wenn das die Dinge sind, die mir wichtig sind, innerhalb eines Auswahlprozesses zu überlegen, naja, wie muss denn eine ältere Person sein, damit sie trotzdem diese Attribute mitbringen kann? Und dann zum Beispiel eben in einem Auswahlprozess darauf zu achten, also wenn ich jetzt, also wie gesagt, ich arbeite ja für die Firma Digital Vikings. Wir sind eine Personalberatung, die sich rein auf die Positionen irgendwo, wenn man so möchte, im Digitalumfeld spezialisiert hat. Das kommt daher, dass man früher rein Positionen im E-Commerce gemacht hat, weil E-Commerce eigentlich die erste Branche war, wo Digitalisierung stattgefunden hat, weil E-Commerce ist ja nichts anderes als die Digitalisierung von Handel. Ja, das heißt, und da hat vor Jahren halt stattgefunden, dass vielleicht ein Otto-Versandhaus, die einen Katalog verschickt haben, dass sie irgendwann dann umsteigen mussten auf einen Webshop oder eben die Organisationen, die das nicht geschafft haben, es heute nicht mehr gibt, weil andere Firmen Webshops gemacht haben. Das heißt, eigentlich ist das, was in dem ganzen Setting E-Commerce passiert ist, aber halt schon vor 30 Jahren, 20, 30 Jahren, Digitalisierung. Ja? Und die findet jetzt halt einfach in allen Branchen statt. Und deswegen ist das etwas, wo sozusagen unsere Kompetenz herkommt, nämlich in Branchen zu agieren, die gerade dabei sind, sich zu transformieren und deswegen einen bestimmten Bedarf an Mitarbeitern haben, die diese Transformation mittragen. Und das muss dann eben nicht mehr nur E-Commerce sein, sondern das können alle Branchen sein. Und in meinem Fall ist es dann eben so, dass ich dann rein die Sales-Positionen mache. Das heißt, wenn ich jetzt eben in so einer Branche bin, die gerade in einem Transformationsprozess sich befindet, und eine Mitarbeitersuche. Und deswegen sage ich, ich brauche jemanden, der eben in der Lage ist, sozusagen im Vertrieb andere Wege zu gehen, weil sich, also ich bleibe jetzt wieder bei Vertrieb, weil das mein Steckenpferd ist, weil sich einfach die Art und Weise, wie Vertrieb in unserer Branche gemacht wird, sich verändert hat und wir deswegen Leute brauchen, die diese Veränderung mitgehen können. Dann muss man sagen, okay, aber dann nehmen wir doch das als Kriterium im Auswahlprozess. Nämlich sozusagen, wir brauchen eine Person, die in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass sie in der Lage ist, sich auf neue Situationen einzustellen. Also ich bin Freund von einer Recruiting-Methode, die wir Performance-Based Recruiting nennen. Das heißt, dass ich sage, eigentlich geht es bei dem Auswahlprozess darum, ja zukünftiges Verhalten einer Person vorherzusagen. Also traue ich der Person zu, sich in dem neuen Job so zu verhalten, wie ich das möchte als Arbeitgeber. Also sprich zum Beispiel als Sales-Mitarbeiter einen guten Kunden zu gewinnen. Traue ich dem das zu, dass der in der Zukunft das so macht? Und die beste Vorhersagemöglichkeit für zukünftiges Verhalten ist vergangenes Verhalten unter der Voraussetzung, dass das in einem vergleichbaren Setting stattgefunden hat. Das meine ich mit Performance-Based Recruiting. Und das ist das, wo ich sage, okay, aber dann müssen wir uns halt einfach anschauen, wo finden wir Leute, die in der Vergangenheit in einem Setting waren, dass sie das so war, dass es vergleichbar ist mit dem Setting, das bei dir, in dem er bei dir in der Zukunft arbeiten soll. Sprich, wenn ich jetzt einen Kandidaten finde, der jetzt schon in einer Industrie im Vertrieb tätig war, wo sich vielleicht auch der Vertriebsweg verändert hat oder der Vertriebsweg schon so war, wie er in deiner Branche zukünftig sein wird, dann wäre es doch clever, mit solchen Personen zu sprechen, die genau in so einem Setting in der Vergangenheit bereits performt haben, nachweislich performt haben, die gezeigt haben, wir haben es geschafft, unseren Vertriebsprozess zu verändern, ich bin damit zurechtgekommen. Und deswegen ist das ein guter Indikator dafür, dass diese Person jemand ist, die eben auch in dem neuen Unternehmen in der Lage ist, einen Vertriebsprozess zu verändern und damit zurechtzukommen. Und das kann ich testen. Das kann ich hinterfragen, das kann ich in einem strukturierten Interview herauslesen. Mhm. Und wenn ich da dann den Haken dran setzen kann, dann ist das aus meiner Sicht die wichtigere Frage als die Frage, welche Zahl da jetzt eigentlich im Lebenslauf steht, nämlich ist die Person 30 oder 50. Wenn die Person, die 30 ist und das nicht kann, ist genauso die falsche Wahl wie die Person, die 50 ist und das nicht kann. Ja? Nur dass sich dessen bewusst machen ist, glaube ich, wichtig. Und das ist der Rat, den ich meinen Kunden auch gebe, wenn wir über solche Anforderungen sprechen, weil ich sage, ich verstehe das, wenn du sagst, lieber Kunde, ich hätte gerne eine junge Person, nur erklär mir bitte, warum?
Ja.
Und können wir das vielleicht anders auch abbilden?
Mhm. Ja, genau, das hast du ja jetzt gerade wirklich sehr eindringlich auch erklärt. Und du hast natürlich auch wirklich den Vorteil, dass du direkt mit dem Unternehmen sprichst. Du bist ja im Grunde Mittler, Vermittler und das ist natürlich ein großer Anteil, ein großer Vorteil. Das haben meine Kundinnen natürlich oft nicht, die dann direkt mit den Unternehmen in Kontakt treten. Und trotzdem ist ja das, was du gesagt hast, auch deren Grundlage, wie sie handeln sollten. Zu überlegen, aus welcher Situation heraus komme ich, was wird in den Unternehmen gebraucht und wie kann ich zeigen, dass ich diesen Transfer eben leisten kann. Und das kannst du ja eben, also du machst es in strukturierten Interviews, ich mache es, indem ich den Kunden dann begleite, indem er die Unterlagen erstellt. Das ist ja schon meistens ein großer Gewinn, dass er schaut, was, also ich nenne es Karriere-Storyline, wie ist die denn, wie ist die Entwicklung? Und dann kann man sich natürlich auf solche Gespräche vorbereiten, um genau das eben hervorzuheben. Also Standardfragen und so alles, blablub, klar, aber das ist ja das, was wirklich wichtig ist. Ja?
Und das sind die Dinge, die aus meiner Sicht, wenn du jetzt eben dein Tool hast, zum Beispiel für das Anschreiben, dass man halt versucht, das Tool damit zu füttern, dass es genau diese Informationen rüberbringt. Ja?
Ja,
also wenn ich schon die Befürchtung habe, naja, ich bin über 50 und vielleicht hat die Firma diese versteckte Anforderung, jemand Jungen haben zu wollen, dass ich dann sozusagen mein Anschreiben oder somit die KI, die mir das Anschreiben schreibt, damit füttert so quasi, welche Punkte es bringen soll. Nämlich eben
ja,
zu zeigen,
genau.
Schaut, ich habe in einem Umfeld gearbeitet, wo Transformationsprozesse stattgefunden haben. Oder schaut, ja. Ich habe mit diesen und jenen KI-Tools schon gearbeitet. Oder aber auch so ganz simple Dinge dafür zu sorgen. Also auch da, wie gesagt, ich mache 15 Jahre Headhunting, da hat sich sehr viel verändert, als ich begonnen habe als Headhunter. Da war LinkedIn kein Thema. Da gab es ein bisschen Xing, aber LinkedIn war kein Thema. Heutzutage, wenn du kein LinkedIn-Profil hast, dann hast du halt eigentlich auch schon die erste Arbeitsprobe dafür abgegeben, gerade jetzt wieder bei Sales-Mitarbeitern, dass du dich offensichtlich nicht sehr intensiv damit beschäftigst, wie heute die Vertriebswelt funktioniert. Weil wenn du kein LinkedIn-Profil hast, das ist so eine einfache Möglichkeit, um mit Kunden in Kontakt zu treten oder aber eben jetzt auch so eine einfache Möglichkeit, sichtbar zu sein für den Arbeitsmarkt.
Ja, ja. Genau.
Und das sind halt die Dinge, wo man sagt, okay, das sind halt so quasi unter Anführungszeichen Arbeitsproben, die du abgibst oder hast du ein LinkedIn-Profil, das gepflegt ist oder ähnliches. Und auch da könnte ich Anekdoten erzählen, wie sich die Dinge im Headhunting verändert haben. Also früher war es die große Kunst, aber wie gesagt, Headhunting gibt es seit über 100 Jahren, dass du als Headhunter überhaupt eine Information gewinnen konntest, wo ist ein guter Mitarbeiter? Ist heute keine Kunst mehr. Also die Leute sind auf LinkedIn, du musst dich halt eher mit LinkedIn beschäftigen. Oder irgendwann war einmal eine Zeit, die große Kunst war, schaffe ich es, wenn ich eine Person identifiziert habe, mit der überhaupt in Kontakt zu treten. Also sprich, als Headhunter musste ich ein riesen Netzwerk haben, mit am besten ganz vielen Handynummern, damit ich, wenn ich weiß, wer die richtige Person für einen Job sein kann, eben vor allem auch auf C-Level, kriege ich den ans Telefon? Kann ich mit dem überhaupt reden, um ihm das Jobangebot zu machen? Und da, die Möglichkeit gab es halt lange Zeit auch nicht, weil, ja, jetzt überspitzt formuliert, die Handynummer vom Vorstand der Deutschen Bank, die kriegst halt nicht einfach so. Und
genau.
Wenn du dort anrufst, die stellen dich auch nicht durch. Heutzutage ist es theoretisch egal, weil du ihn über LinkedIn kontaktieren kannst.
Mhm.
Aber also da haben sich einfach auch Dinge verändert, auch was so quasi die Kernkompetenz von einem Headhunter sein muss. Mittlerweile ist aber auch so, dass ich da auch so ein bisschen, und das hat schon auch mit Digitalisierung zu tun, also es wird alles transparent und irgendwann ist aber auch der Moment, wo diese Transparenz auch wieder eingeschränkt wird, weil dann Leute sagen eigentlich, ich kriege so viele Nachrichten auf LinkedIn, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich antworte den Leuten nicht, die ich nicht kenne. Also darum ist bei mir zum Beispiel auch so, dass ich halt sehr froh bin, dass ich sehr, sehr früh mit LinkedIn begonnen habe. Ich habe jetzt bisschen über 30.000 Kontakte auf LinkedIn. Das hat natürlich den Vorteil, das sind Leute, wenn ich denen eine Nachricht schreibe, die lesen die auf jeden Fall. Ja? Und das ist halt was anderes, als wenn die nicht schon mit mir vernetzt sind. Und das kann man natürlich als Bewerber sich genauso zunutze machen, dass man sagt, okay, ich schaue, dass ich mich auf LinkedIn sehr gut positioniere, dass ich mich mit den richtigen Personen vernetze, weil eben in dem Auswahlprozess möglicherweise halt auch ein Arbeitgeber drauf schaut, wie du da eigentlich vernetzt bist. Und in vielen Jobs geht es halt schon auch darum, zu zeigen, okay, welche Kontakte habe ich. Und wenn ich dann ein LinkedIn-Profil habe, wo nur 50 Kontakte drauf sind, ist das halt wieder, bin ich beim Thema Arbeitsprobe, keine gute Arbeitsprobe dafür, dass ich mich mit diesem Tool auseinandersetze.
Ja, absolut. Das ist ja auch das, was ich immer wieder sage. Und das bestätigt das jetzt nochmal. Das ist wirklich wichtig. Und es ist ja oft sogar wirklich so, überhaupt erstmal das Profil anzulegen. Also das muss man auch dazu sagen. Und es ist gut, dass du es nochmal so bestätigst. Denn wenn man kein Profil hat und auch nur so ein schlecht geführtes Profil und man merkt, der andere ist nur da, weil er jetzt irgendwie weiß, ich muss irgendwie auf LinkedIn präsent sein, dann spricht das natürlich nicht für ihn und auch nicht für die Modernität und die Aktualität, ne, in den Themen zu sein. Ja, also ich würde sagen, vielleicht sind wir tatsächlich heute auch wieder am Ende, denn wir haben jetzt eine ganze Menge Themen besprochen, angesprochen, wo wir doch hoffentlich auch einen dicken Anstoß gegeben haben, dass der Einzelne da auch nochmal anders drüber nachdenkt. Vor allen Dingen, dass du deine Sicht als Headhunter noch mit dazu gegeben hast. Denn für viele ist das auch irgendwie so ein schwarzes Loch und können das nicht so richtig einschätzen. Insofern war das wirklich toll. Dankeschön. Möchtest du denn noch etwas dann jetzt abschließend sagen oder sollen wir das so beenden?
Ich möchte nochmal ein Plädoyer dafür abgeben, dass es eben wichtig ist, sich mit den Tools auseinanderzusetzen und keine Angst davor zu haben. Man muss die nicht perfekt einsetzen. Also
ja, genau.
Ein schlecht gepflegtes LinkedIn-Profil ist besser als keines. Oder eben, auch wenn man die Angst hat, irgendwie, ich verstehe diese ganzen KI-Tools noch nicht, zumindest mal anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, ist sehr, sehr viel wichtiger, als den Anspruch zu haben, das sofort perfekt zu machen und deswegen aus der Angst heraus, weil ich es eh nicht perfekt hinbekomme, nicht damit zu starten. Und das ist, glaube ich, etwas, das ist vielleicht ein bisschen ein Generationenthema. Also dieses, Achtung, ich probiere es einfach mal aus. Und das würde ich vielleicht so quasi als Schlussplädoyer vor allem für deine Zielgruppe nochmal platzieren wollen.
Ja, vielen Dank. Unterstützt mich super. Sehe ich genauso. Und du hast vollkommen recht. Also wir, ich sage jetzt mal bewusst, wir sind auch schon anders erzogen. Also Perfektionismus ist schon was mitschwingt. Und das mal zu probieren, das ist einfach toll und wichtig. Also nicht nur toll, sondern wichtig. Ja, ich würde sagen, dann sind wir am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörerschaft. Vielen Dank an dich natürlich, lieber Stefan, dass wir wieder super spannendes und wichtiges Gespräch geführt haben. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir.
Auf jeden Fall. Danke nochmal.
Ja, und wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, die Episode ebenfalls gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch am besten mit uns auf LinkedIn, wenn das nicht schon geschehen ist. In den Shownotes verlinke ich natürlich wieder zum Profil von Stefan Siedler und natürlich auch zur Website von Digital Vikings. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Führungskräfte Ü50 von Herzen auf ihrem Weg zum nächsten Job. Sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+.